Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Heute gibt es einmal was anderes und zwar steht der Podcast im Zeichen von Michael Guggenberger, dem österreichischen Golden Globe Race Starter, der für das Golden Globe Race 2022 qualifiziert ist und sich eben jetzt schon seit Langem auf dieses Rennen vorbereitet. Und ich habe mich mit Michael getroffen, und zwar auf seinem alten Boot, der Mizi, und zwar ist es eine Endurance 35, mit der er ursprünglich das Rennen bestreiten wollte. Er hat sich aber aus verschiedenen Gründen dafür entschieden, doch das Rennen mit einem anderen Boot zu machen. Die Mizi hat mittlerweile den Besitzer gewechselt und der Michi arbeitet an seinem neuen Boot eben. Die Nina, das ist eine Biscay 36 Catch getakelt, und zwar ist es das Boot des Franzosen Antoine Cousseau. Das habe ich schon einmal in einem der vorangegangenen Podcasts erwähnt, und zwar war er eben ein Teilnehmer des letzten Golden Globe Races von 2018 und ist aus dem Rennen aber relativ früh ausgeschieden und hat dieses Boot eben verkauft, und der Michi beginnt oder hat schon vor vielen Monaten begonnen, eben das Boot herzurichten. Das kann man sich übrigens auch ansehen. Er betreibt einen eigenen YouTube-Channel eben unter seinem Namen Michael Guggenberger. Der Link zu dem Channel ist auch unten in den Shownotes drinnen, und da könnte ich über den Fortschritt informieren. Er macht immer wieder so Kurzvideos auch, wo er erzählt, was er gerade so macht und wie der Stand der Dinge ist. Ja, es geht mit der Bootsrenovierung endlich dem Ende zu. Es war doch relativ viel Arbeit, und um wieder zurückzukommen, ich habe mich eben auf der Mizi mit Michael getroffen vor einigen Wochen, und da haben wir sehr ausführlich ein paar Tage lang über Segeln und verschiedene Dinge rund um die Seefahrt und anderes natürlich philosophiert. Und ich habe einfach die Mikrofone mitlaufen lassen und alles aufgezeichnet, wie wir da über dies und jenes philosophiert haben. Und im heutigen Podcast gibt es eben unter dem Titel Michi privat einen Zusammenschnitt oder beziehungsweise einen Auszug. Die Aufzeichnung dauert tatsächlich mehrere Stunden. Das wäre, glaube ich, doch etwas viel für einen Podcast. Und ich habe mir verschiedene Stellen eben herausgeschnitten, wo es im Wesentlichen sich rund um das Golden Globe Race und die Vorbereitungen zum Golden Globe Race eben dreht.
Ich bin da braver geworden. Ich habe da jetzt auch mit meiner Selbsttesterei, ich habe ja in Frankreich, wie ist ja gerade mein Nebenherprogramm, dieses Essen probieren, ne? Ja. Ich bin drauf gekommen, dass das mit dem Kochen kannst knicken quasi. Also man macht sich dann vielleicht einmal aus Konserven irgendwas, kocht sich etwas. Aber das ist, glaube ich, eher so, dass das alle drei Wochen mal ist, wenn der Sturm vorbei ist, nach dem Sturm in der nächsten Schönwetterphase alles repariert ist und einem dann Fahrt wird. Dann kocht man vielleicht was irgendwie. Ja. Und deswegen bin ich jetzt wirklich auf Sachen aufmachen, essen können, suchen. Und da aber halt auch durchprobieren, oder? Und ich habe jetzt 11 Wochen war ich in Frankreich insgesamt, 11,5 Wochen, und habe nur Dosenfutter gefressen oder halt irgendwelche Fertigfuttersachen. Das Restaurant hat eh nichts offen. In dem Ort, wo ich bin, gibt es auch nicht einmal eine Pizzeria, wo man Fertigpizza bestellen könnte. Also bleibt da eh nur das oder halt kochen, ne? Und das war mir immer zu anstrengend. Ich habe mir dann am Wochenende was gekocht zur Feier des Tages. Und da muss man dann aufpassen, weil, wie du sagst, die Sachen haben halt nicht den Vitamingehalt. Und ich habe richtig gemerkt, vor Weihnachten in dieser Phase, in dieser ersten, da habe ich nicht aufpasst und wenig Vitamine so dazu fressen. Und weißt du, ist da ein bisschen Orangen oder ein bisschen ein Apfel, aber das reicht eigentlich auch nicht. Weil eben dieses Grundessen quasi leer ist, ne? Oder nicht quasi leer, aber es ist halt sehr viel weniger drin, als wenn du dein Paprika aufschneidest und in die Pfanne hast und gleich isst, ne? Ja. Da habe ich so ein paar Selbsterfahrungen gemacht, oder Selbsterfahrungen, das klingt so schwichtig, aber eben gemerkt, dass ich da niedergehe und dass man da wirklich aufpassen muss und auch das unter Kontrolle haben sozusagen. Also
4 Jahre Bugskills in Lagerung.
Echt, ich glaube, den sollte ich umfüllen in 0,1er Flaschen und teuer verkaufen, glaube ich.
Ja, genau.
Vor allem bin ich mir jetzt nicht sicher, 17, wenn der 17 abgelaufen ist, heißt das, dass ich den gekauft habe, 15 oder so, weil 2 Jahre Halteszeit, glaube ich. Oder auf jeden Fall 14, weil 1 halt auf jeden Fall, Mindesthaltbarkeitsdatum. Ne? Also, wenn ihr das 17 abgelaufen ist, habe ich ihn 16 gekauft. Und 16 habe ich die Mietze gekauft. Das heißt, der Saft ist wahrscheinlich in meinen VW-Bus von Österreich nach Holland gefahren und dann in der Kisten von Holland bis hierher. Das ist so ein bisschen wie mit einem Bordwein, der irgendwie über einen Quarte fahren muss, damit er richtiger Bordwein wird. Oder wie war das?
Da gibt es irgend so was. Ja, da gibt es so Sachen. Ja.
Ja. Das ist meine finanzielle Rettung. Ich sag's dir.
Genau, der Himbeersaft. Ja, aber mit den Vitaminen hat es ja sicher nicht mehr sehr.
Nein.
Das ist so wie das Weinfass vom beim letzten GGR. Weinfass. Whiskyfass vom wie der Kassen McGucken. Gregory McGucken, genau. Ja. Hat man nie wieder was gehört, oder? Weißt du was? Ich meine, ich weiß, dass er mir eine Rettungsaktion gegeben hat. Da kann man erinnern, das weiß ich deswegen, weil im Podcast habe ich das einmal recherchiert gehabt. Durch Zufall bin ich auf so einen Artikel gefunden, hat irgendein, was weiß ich, australischer Magnat oder keine Ahnung, irgendein Typ mit Geld wollte eine Rettungsaktion für das Boot machen, ja, das zu dem damaligen Zeitpunkt noch geschwommen ist.
Ja, aber ich glaube, die ist nie passiert dann.
Nein, glaube ich auch nicht. Also wissen du es nicht, aber ich glaube nicht, weil es da ziemlich Aufwand ist. Also.
Ja. Ja. Irgendjemand ist ja vorbeigefahren, ne, beim Rennen und hat gesehen, das Schiff, und hat auch überlegt, darüber zu steigen.
Beim Golden Globe Race?
Ich glaube, es war der Max Sinclair, der letzte. Coconut.
Aha, okay.
Der hat es live gesehen, das Boot. Aber es war halt noch während dem Rennen quasi, ne?
Ja, ja. Ja, ja, wird man eh sehen, ja. Was passiert. Oh. Ob das Boot noch schwimmt.
Ich meine, die Chancen sind 50-50, dass einfach die Batterieversorgung abkackt von dem Tracker und man es einfach nicht mehr sieht. Und dass es halt auch wirklich untergeht, ne? Das sind gleich gute Chancen, würde ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, also das Boot kann, die Batterie wird sowieso irgendwann einmal sterben, das ist schon klar.
Aber naja, hat ein Solarpanel direkt auf die Batterie gehängt und den Tracker dran.
Ah, okay, ja. Ja, dann werden wir es relativ lang sehen.
Wobei das ist nämlich jetzt mittlerweile verpflichtend beim Golden Globus. Du musst ein Solar, also du musst den Tracker andauernd mit Energie versorgen, irgendwie sozusagen, oder das leicht herstellen können.
Okay, ja.
Und ich mache jetzt quasi eine Batteriebank, dann, ich kann das jetzt alles auswendig erzählen, weil ich habe das alles mit Stefan gelernt, eine Batteriebank und dann so ein Batterieschand in der Leitung, und dann geht es auf ein Unswitched Home, wo ich mir jetzt so eine geile Box gekauft habe, wo es 4 Heavy-Duty-Sicherungen, so ja, 50 bis 200 Ampere-Sicherungen reinhängen kannst.
Ja.
Und oben 8 Plätze hast für so normale, sag ich mal, 1 bis 30 Ampere Stecksicherungen.
Ja, diese, genau.
Und halt gleich ein 0-Liter Busbar auch auf der Seite und das Ganze in einem wasserdichten Gehäuse. Mhm. Ziemlich fancy shit. Und dort hänge ich die Solarpaneele auch rein. Und ich mache mir jetzt eben alles so, dass ich alles stromfrei kriege mit einem Handgriff, wenn ich möchte. Also ich werde jetzt einen Schalter einbauen bei allen Zuleitungen, extra von jeder Paneele,
ja,
vorm Regler noch.
Ja.
Und dann alle Batterien sowieso.
Ja.
Und da sind wir jetzt noch im Diskutieren, aber in Wassermacher wahrscheinlich auch. Dass ich das alles abswitchen kann, weil wir haben jetzt irgendwie so lang hin und her philosophiert. Du kannst entweder Millionen Euro ausgeben für viel Equipment und dann ein wasserdichtes Stromsystem haben, das nie ganz wasserdicht sein wird. Irgendwo rinnt da die Suppe ja doch rein.
Mhm.
Ich meine, es geht schon, dass man es wirklich, wirklich, wirklich dicht kriegt, aber dann kostet halt auch viel Geld und viel Zeit. Ne?
Ja.
Und es ist immer ein Risiko, dass es wieder undicht wird, weil es einfach in Bewegung ist, die ganze Geschichte. Ja. Ja? Und ich habe jetzt mit Stefan eben lang herumsinniert und ich gehe jetzt auf ein semi-wasserdichtes Ding. Also ich mache jetzt das Schaltpult so, dass es von hinten wasserdicht wird, aber mit Zickerflex und viel Bandagen einfach einmal zupappen alles.
Das normale Schaltpult, wo es jetzt da Navigationslichter genau. Und so.
Genau. Switched Home heißt das im Fachjargon. Ne?
Ah, okay, ja.
Und mach so, dass die ganzen Schlauchleitungen quasi von außen zu dieser Kiste kommen, quasi, wo vorne die Platten, alle Geräte drinnen sitzen. Das ist quasi so ein Nischen und du hast halt hinten eine ganze Platten. Und hinten dichte ich alles ab zum Rumpf hin, nach vorne hin die ganze Öffnung und dann mache ich die Schlauchleitungen auf den Außenseiten von Kasteln so hin, dass sie da hängen. Dann kommt der Zugentlastung hin, also dass das Kabel sich wirklich nicht bewegt. Dann ein Loch, einfach ein simples, das ich aber vorher schön ausreibe auch, also dass man da so die Grate alle wegnimmt und so weiter. Kabel durch, wieder Zugentlastung, dass quasi die Durchführung einbetoniert ist dort. Und dann spritze ich es mit Zickerflex aus, großflächig alle Durchführungen sozusagen. Ja. Es ist eben eine lange Zeit und ich mag das auch genießen können oder zumindest die Momente, die zum Genießen sind, mag ich dann genießen können. Es wird auch Momente geben, wo es nicht genießen wird oder viele wahrscheinlich.
Aber, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
Aber die dann leimern sind, die mag ich eben auch genießen. Und da mag ich dann halt ein Boot haben, wo ich gern drin bin. Ja. Also ich glaube auch wirklich, dass ich dann eben zu schwach wäre, was wir heute schon mal angesprochen haben, da durchzubeißen, mich in einem Environment, das für mich nicht leimernd ist. Aus Sicherheitsgründen, aus Hygienegründen, was auch immer. Ja, ich muss dem vertrauen und ich muss mich da wohlfühlen. Und das ist wahrscheinlich sogar wichtiger als Leinen im Cockpit, sage ich mal. Ja, auch wenn ich das gerne haben will und das alles Sinn macht. Aber ich glaube, dass man zuerst einmal sich wohlfühlen muss und gut essen muss. Und ein Boot haben, das nicht untergeht und wo es regnet, gleich umfällt. Aber die vier Sachen, sage ich, sind circa gleichwertig. Ne? Wenn eins von dem nicht so gut ist, kann es schon problematisch werden.
Also aus meiner eigenen Erfahrung, da ist man jetzt natürlich nicht 300 Tage unterwegs oder 200, aber ja, ich meine, du kennst das selber, wenn ich dann reingehe und passt, da ist warm und trocken und da vorne habe ich noch eine trockene Wäsche und da kann man jetzt ein Wurstbrot machen oder was auch immer. Ja. Draußen ist schier, nass, grauslich und ich gehe rein und ja, passt, dann wird der Geist heller. Also.
Der Fabio hat das gesagt noch beim letzten Rennen.
Ja.
Auf die Frage, was er macht, wenn der Sturm kommt.
Ja.
Sich warm anziehen und sich unten hinlegen und lesen.
Ja.
Und warten, bis es vorbei ist.
Ja.
Also dem seine Philosophie war, ultra defensiv das Boot einstellen, dass es sich wohlfühlt. Von der Besegelung, ja. vom Kurs und so weiter. Und da weggehen. Und warten, bis es vorbei ist.
Der Tapio Lettinen, genau. War das nicht der, der das letzte zusammengekommen ist?
Glaube ich, ja.
Ja, genau. Das war der mit den Bannenkissen, so extreme Probleme gehabt, ja.
Ja.
Ja, an den kann man erinnern. Der hat ganz schön Bissen am Schluss, ja, weil der hat es irrsinnig lang gebraucht. Aber er hat trotzdem durchgestanden und ist mit dem Grenzer angekommen, ja.
Ja. Und ist wieder angemeldet fürs nächste, ne? Und fürs OGA.
Ah ja, okay, ja.
Also der Fahrt Golden Globeris kommt zurück, hat gleich 3 Monate Pause und fährt dann mit dem OGA weg.
Mhm. Naja. Sehr geil, ja. Ist nicht, hat sich nicht der Andy Schell mit seinem großen Boot auch fürs Ocean Globeris angemeldet? Schon, gell? Hm? Wenn ich in Erinnerung ist. Oder irgendwann einmal das ja erwähnt, hätte ich jetzt in Erinnerung. Hm?
Voll. Die sind relativ gar ziemlich voll geworden. Also ich glaube, er hat jetzt 23 Boote mitfahren. Da gibt es glaube ich eben ein paar top motivierte, so wie der Andy und der glaub, halt auch ein gut laufendes Business haben wird, ne, und sich das irgendwie leisten kann
ja.
wird. Aber es gibt eben auch ein paar Ridges, die sich dann halt eben so alte Klassiker zulegen und das nötige Kleingeld stecken haben dafür.
Ja.
Weil verhältnismäßig ist es ja eine billige Story wieder mal, ne? Weil du kaufst da, sag ich mal, 200.000 Euro ein Boot. Das
ja, verglichen mit den ganzen High-Performance-Sachen natürlich schon, ja.
Meine Geschichte ist, also ich sage für ein Foil, nicht für ein paar Foil, für ein Foil könnte ich meine Kampagne ganz lecker bestreiten. Ganz ja. nett. Also ja. Steuerbordfoil reicht.
Ja. Ja, ja, eh.
Habe ich jetzt vergessen, ne? 400.000 für einen Satz Foils bei einem Wendy-Boot.
Ja, ja. Also ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe halt schon
gehört, dass es ein Preis ist. Die Welt in Wirklichkeit
da, da.
Und das OGA ist jetzt auch nicht. Ich meine, die laufenden Kosten beim Rennen sind wahrscheinlich höher, weil du halt eine Crew mit hast mit 8 Leuten oder so. Ne? Und Training und Ausbildungen, ja, bla bla, das wird auch alles was kosten und verpflegen und umeinander fliegen und ich weiß nicht was alles. Aber im Verhältnis zu einer Volvo-Kampagne oder so irgendwas ist das Taschengeld. Ne?
Ja.
Das ist auch der Grund, warum ich mich beim Golden Globe Race jetzt da durchstarten traue, sage ich mal, weil ich habe mal in meinen 27 Arbeitsjahren schon eine Wohnung erarbeitet. Eine zweite, glaube ich, schaffe ich nimmer von der Motivation her irgendwie. Aber eine halbe geht sich wahrscheinlich noch aus und die sagt das Rennen. Mhm. Und ich hoffe halt drauf, dass dann doch noch irgendjemand mitspielt sozusagen.
Ja. Ja.
Und wenn nicht, war es einfach ein sehr teurer Splay, den ich gehabt habe.
Ja.
Der dann aber auch irgendein Payback haben wird, auf irgendeine Art und Weise, sage ich mal. Also, einfach durch. Augen zu und durch. Und jetzt freue ich mich schon, weil ich sage, auch mit verschätzen, ein ganzes Stromsystem in ein Boot montieren, wobei die meisten Kabel schon liegen. Ich sage vielmals, 3 Wochen werde ich nicht brauchen. Alle Kabeln montieren und Elektronik montieren und rudimentär einstellen. Dann tue ich noch eine Woche draußen herumspielen mit Master und anderen Geschichten. Mhm. Und dann werde ich eben gleich, wirklich gleich mein Schiri-Rig-Segel-Geschichte machen. Mhm. Ich war jetzt ein bisschen so hin und her gerissen, weil ich mir denke, cooler ist es, glaube ich, wenn ich das Boot kenne. Und das dann mache.
Ja.
Vom Gespieren her, vom Boot. Aber es ist einfach Boot raus, Mast runter, oder halt Mast runter, Mast drauf, sind ein paar 100 Euro und ja. Die Frage ist, will ich das, bin ich immer noch am überlegen. Ich stehe jetzt, liegt jetzt wieder daneben.
Liegt jetzt sowieso daneben.
Ja.
Und es geht ja, ich meine, es ist eine Pflichtübung, du musst das halt machen, ne?
Ja. Will ich auch machen, also ich halte das für eine sinnvolle Pflichtübung.
Ja, ja, ja. Nein, sehr eine sinnvolle, ich wollte gerade sagen, es geht ja eigentlich darum, dass du dich damit beschäftigst, wie machst du das?
Ja.
Damit setzt die auseinander, das ist egal, ob du das Boot kennst oder nicht.
Ja.
In Wahrheit.
Na, nur wie man dann damit segelt, sozusagen. Das ist so.
Ja, das wirst du dann sowieso herausfinden müssen, weil das Schiererig, was du dann hoffentlich nicht brauchst, aber nehmen wir mal an, ist dann eh anders als das, was du jetzt baust, weil.
Ja. Aus irgendwelchen Gründen, ja, du sitzt dann genau so, wie du es dir gedacht hast, nämlich nicht geht.
Naja, das wäre grundsätzlich zu vermeiden. Ne? Das ist die einzige Nummer, warum das dann nicht so ist, dass ich halt keine Spinnakerbäume mehr habe. Aber das wollen wir halt nicht hoffen.
Nein, ich denke mir nur, ja, es ist sozusagen, es ist sowieso ein Trockentraining.
Ja.
Und da bereitet man sich konzeptionell vor. Auf den Ernstfall, aber in Ruhe. Das heißt, du kannst nachdenken, du kannst vorher einen Plan machen,
ja.
Das durchspielen, verschiedene Situationen durchdenken, das macht Sinn,
ja.
Sich das vorher zu überlegen. So funktionieren ja auch die ganzen Notfallpläne, auch in der Fliegerei und so. Das sind ja Dinge, die vorher ausgedacht sind und die im Ernstfall dann einfach abgespielt werden.
Ja.
Eben, gerade weil man beim Fliegen meistens weniger Zeit hat als am Boot zum Beispiel.
Ja, na, und die Lebensgefahr so eindrücklich ist auch.
Ja, ja, genau. Ja, ja, aber da macht sozusagen drum wird es dort ganz besonders gemacht. Dann für jede Kleinigkeit gibt es Prozeduren. Okay, das ist, tschak, da machen wir 1, 2, 3, 4. Und das ist vorher in Ruhe, wenn man einen klaren Kopf ausgedacht, weil es in der Situation dann nicht unter Umständen ausdenken kannst, weißt nicht,
ja.
Eben Panik, Stress, bla bla bla.
Ja, in der Not kann man keine, also irgendwo habe ich mal eben einen Typen sagen können, der in der Not kannst keine Dinge mehr neu erfinden, ne? Also du kannst nichts lernen in dieser Panik, Not, Stress Situation. Du kannst im besten Fall Dinge abrufen, die du schon 1000 Mal gemacht,
ja, genau,
hast.
Ja.
Du musst, ja, genau.
Und wenn du, und aber kein Pilot hat 1000 Notlandungen, deswegen müssen sie das alle nach Listen runterarbeiten. Oder ist das, deswegen ist das der Schlaue,
ja, ja,
sozusagen. Ja, ja. Und das ist mir eh auch klar. Aber grundsätzlich wäre schon der Plan, dass wenn ich meinen Rig verliere, dann ein Schiri-Rig-Konzept habe, das ich auch umsetzen kann.
Ja.
Oder sagen wir so, auf der anderen Seite ist der Reiz auch für mich an diesem Rennen der, dass diese klassische Seemannschaft gefragt ist. Es geht ja nicht darum, unbedingt Performance zu segeln schnell, sondern eben aushalten und aber dann auch kreativ, technisch, ja, genau, technisch gut zu sein, sozusagen.
Ja.
Und über diese ganzen Spielereien, die ich als Jobs gemacht habe in meinem Leben, habe ich da, glaube ich, eine sehr gute Voraussetzung, weil ich eben in alle, ich sage mal, ich kann urviel, nichts wirklich, aber, oder nichts zur Perfektion, ich sage, Holz vielleicht, noch am ersten, da bin ich wirklich gut, weil das habe ich halt einfach am meisten gemacht und auch irgendwann einmal gelernt, so, so richtig. Und sonst habe ich halt überall kleine bis größere Ahnung, aber nirgendwo den Perfektionismus drin. Und ich merke es ganz besonders dann, wenn ich Sachen baue, die jetzt nicht mein Fachgebiet sind, dann kriege ich es in der gleichen Qualität hin wie der Meister, sage ich mal, oder wie der wirklich gute Handwerker im Gebiet.
Brauchst aber fünfmal so lang.
Genau.
Genau.
Ich würde mal sagen dreimal, aber
genau. Oder also deutlich länger.
Deutlich länger, genau.
Gut, das liegt
umständlicher.
Ja.
Ein paar mehr Umwegen halt, wenn man irgendwas lernt am Weg, ne?
Richtig, du kommst drauf und was halt oft ist, meine Erfahrung ist, dass da das Werkzeug fehlt.
Ja.
Weil wenn du in deinem Fach bist, weißt genau, okay, es gibt die Zange und dieses und jenes, bla 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 und das und das Spezialwerkzeug und das machst so, so, so.
Genau.
Passt. Aber wenn du da wo fremd hinkommst,
Und es sind dann oft die simpelsten Dinge in Wirklichkeit. Und das simple Schmäß, simple Werkzeug, Aufsätze. Beim Boot zum Beispiel habe ich, wie ich bei der Nina jetzt angefangen habe, innen den Rumpf auch lackiert und ausgeschliffen, so ein bisschen, also aufgeraut, dass halt die Lackschichten halten. Und habe den ersten Tag herumgeschliffen und bin dann in die sehr schlecht ausgerüsteten Baumärkte gefahren. Also es gibt eh nur einen in der weiteren Umgebung dort. Und die haben echt null Sortiment und haben mir da halt angeschaut, Schleifpacken, weil ich halt gemerkt habe, ich habe tolle Maschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und halt tolle Zusatzdinger, aber ich habe halt noch nie gehabt, dass ich was Innengewölbtes ausschleifen habe müssen innen, ja, weil sie ist immer recht winkelig, senkrecht und waagrecht. Also ich habe Maschinen, dass ich in Ecken reinfutteln kann und alles, aber das war einfach noch nie so in der Qualität und in der Menge auch. Ja. Und ich stehe da und denke mir, das gibt es nicht. Ich brauche einfach einen weichen Teller oder irgendwas, dass ich den da reindrucken kann. Und meine sind halt alle hart und gerad, ne? Weil du willst ein flaches Brett flach schleifen.
Ja.
Und eigentlich stellst du die Maschine nie auf, sondern das liegt immer flach, damit eben alles gerade bleibt.
Ja.
Ich stehe da und denke mir, das gibt es ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, eben, lauter Scheiß zum Kaufen, nichts gefunden. Und dann habe ich das Telefon rausgezogen und halt googelt, weicher Schleifteller. Ne? Und dann gibt es von Festo Schaumgummiteller, die sind 13 cm dick. Und du kennst du diese Schleifmaschine,
ja,
oder hast du diese
Stick-Fix-Dinger
und da hast du halt auf beide Seiten das Stick-Fix und da tust halt zwischen Schleifpapier und dem Teller einfach was Weiches in der Mitte rein. Im Autolackierer, da mein Autolackierer vorhin hat gesagt, das ganze Werkstatt voll mit dem Zeug, klar. Ne? Die haben halt eher die Außenrundungen, aber das ist das gleiche Problem.
Und
das ist es eben, ne? Du kannst da herumfuddeln mit irgendwas, was nicht funktioniert, brauchst wahrscheinlich fünfmal so lang und so und nimmst das Ding und haltst es drauf und das wird super.
Ja.
Und ich habe Festo-Geräte, seitdem ich 20 bin oder was, ich habe mir direkt nach der Lehre meine angefangen, meine Werkzeuge zu kaufen und bin eigentlich gleich auf Festo gegangen und habe das nie mitgekriegt, dass das gibt. Ja, das hat mich nicht interessiert, war nie notwendig. Ne? Für mich wäre das die volle Hölle, weil ich will ja keine Mulden reinschleifen in meine Platten. Ich habe da 0,3 mm Furnier drauf, da gibt es nichts zum schief werden. Also, ich will harte, flache Teller. Das ist ja auch der Hammer, ne? Ich will um die Welt segeln. Und werde, bis ich um die Welt segeln darf, wahrscheinlich zweimal um die Welt gefahren sein mit dem Auto, in Strecke. Das ist circa das, was ich brauche mit der Hin- und Herfahrerei noch bis zum Rennen, sage ich mal, weil jetzt habe ich es schon einmal umrundet, mehr oder weniger. Und sitze den ganzen Tag drin und schaue in den Computer rein, dafür, dass ich draußen segeln will eigentlich.
Das ist ja verrückt, das oder?
Na, sag mal, zumindest kommt dann das Eigentliche dazu. Es wird nicht vorbeigehen, da bin ich mir auch schon ganz sicher. Also die Fahrerei bleibt.
Na, was hast du denn bootsmäßig noch? Was ist denn jetzt noch? Also die Elektrik fällt noch jetzt komplett, ne?
Elektronik. Wobei alles da mehrfach kontrolliert, alles bestellt. Also da ist jetzt so, dass es wirklich einer damit ist.
Ja.
Dann Masten, und auf den Masten sind ein paar so Kleinigkeiten. Es ist jetzt es gibt ein AES-Warnsystem extra für das Golden Globe Race. Das ist quasi AES ohne Bildschirm, ohne Koordinatenauslesemöglichkeit. Ist nur so wie der Radarreflektor Mini-Castle mit einem Regler.
Ja.
Und du kannst da einstellen, ein Closest Point of Approach ist, glaube ich, fix eingestellt. Ist eben gar nichts eingestellt, sondern wenn er ein AES-Signal sieht, blärt er. Okay?
Ja.
Also wenn er von
also ein Empfänger, wenn du.
Ein reiner Empfänger ohne grafische Darstellung, ohne Koordinaten,
ja,
ohne
okay. Auslesemöglichkeit, das heißt, von dem, was sieht, schreit er damit, okay, passt ja.
Fertig.
Ja.
Und der Antoine hat die Antenne von dem AES ganz raufgesetzt am Mast. Und ich weiß von anderen Leuten, die solche Radarreflektoren haben, und der hat ja die gleiche Funktion da. Wenn du den auf dem Mast draufsetzt, eben, ne, Kim, siehst halt 70 Meilen weit aufs nächste Frachtschiff und ja, das blärt, wenn du es noch gar nicht siehst, das Schiff.
Ja.
Und dann ist es kontraproduktiv.
Ja.
Das ist für mich nicht interessant, dass er mich 70 Meilen vorher sieht, und es ist für mich auch nicht interessant zu wissen, dass irgendwo 70 Meilen weg ein Boot fährt.
Ja.
Ja? Ich will es wissen, wenn es 3 Meilen da sind. Und du kannst das nur regulieren über die Höhe von dem Reflektor bzw. von der Antenne von diesem AES. Und ich habe da jetzt auch mit Don drüber philosophiert, und ich werde eben jetzt diese AES-Antenne runterholen auf unter die Saaling sogar.
Ja, okay.
Und den Radarreflektor an die Saaling, aber verkehrt. Und das gleiche mit dem Radarreflektor. Das ist eben bei der Höhe schon so, dass du wirklich, also ich, die einzigen Momente, wo ich ihn aufdrehen hätte können, wäre wahrscheinlich die Biscaya gewesen. Und da hätte er mich immer wieder gewählt.
Ja.
Weil es einfach, ne, wenn der Sichtweite, sobald der was macht, schreit er halt, ne? Und schon machen tut er, sobald er was erkennt. Alles, was weiter weg ist als 4 Meilen, interessiert mich nicht. Denke ich mal. Und wenn es dann in den 4-Meilen-Kreis reinkommt, ist ja immer noch die Frage, hast du einen Kollisionskurs oder nicht? Oder fährt das vor hinter dir oder parallel vorbei oder irgendwas? Ne? Und das reicht mal als Info. Also,
kriegst du ein Radar?
Ich baue jetzt eins ein.
Ja, das baust du fürs Rennen wieder aus.
Das baue ich fürs Rennen wieder aus, ja.
Was kaufst du da?
Ich habe schon gekauft ein Halo 20 BG, wobei ich jetzt gelernt habe, wobei ich gelernt habe vom Herrn Neureiter, glaube ich, hat er geheißen, vom Fernmeldebüro, und der hat jetzt eben meine Lizenzen alle gemacht, und der war so lieb und hat mich 2-3 Mal vor und zurück angerufen, um Sachen zu bestätigen oder zu erfragen, und der hat mir dann erzählt, und das habe ich dann eh auch selber rausgefunden beim Finden von der CE. Bescheinigung. Der hat mich extra angerufen und gefragt, ob ich ein Radar auch montiere, weil es muss auch auf die Bewilligung.
Aha.
Weil ein Radargerät sendet auch Radiowellen aus und ist deswegen ein Sender und muss deklariert sein. Er sagt, in Wirklichkeit ist es wurscht, aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, kann ich es ruhig hinschreiben, weil wenn ich es dann nicht drauf habe, ist kein Problem. Wenn es hin ist und ich haue es weg, muss ich es nicht rausstreichen. Wenn es da ist und rennt und jemand genau ist, müsste es eigentlich drinstehen. Wurscht. Jedenfalls musst du ja da immer die Konformitätserklärung mitliefern beim Amt, und die habe ich rausgesucht, und das ist ein Radar, das läuft unter BNG und drei anderen.
Ja.
Simrad, BNG, bin mir jetzt nicht sicher, aber jedenfalls 3 Firmen verkaufen das alle, und produziert ist in Wirklichkeit von Navico, heißt die Firma.
Ja.
Halo 20 ist eines von diesen neueren Dingern. Sind gerade auf SVP super günstig. Ich habe mein Set gekauft, ein Zeus 9 Zoll GPS, und ein 12, Digman, das ist sowas, was in der Arte drin ist,
ja.
Und das Halo-Radar dazu, um 2,9 oder so, halber Preis,
ja.
Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher,
Und das hängt,
1600 irgendwas.
Und das hängt am Bus auch dran und kannst dann sich am Kartenblatter kannst du Overlay machen sozusagen.
Ja, ja, okay. Also ich habe es nicht installiert, aber es ist eben ein NMEA 2000 oder wie das heißt, Netzwerkding. Ja, ja, ja. Und genau. Ja. Dann habe ich mal gekauft auf Christians Kagel Geheiß sozusagen. Ich denke nicht ganz, aber dem habe ich so ein bisschen plaudert und der hat gemeint, naja, so ein True Speed durchs Wasser ist schon auch sehr interessant, wenn man jetzt nur um Boot Speed kämpfen will. Weil mein Hintergedanke an der Elektronik ist ja der, dass ich das Boot gut kennenlerne schneller. Wenn ich einfach gescheite Elektronik habe, kann ich besser.
Ja, ja. Ja, du, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich muss dazu sagen, ich bin ja eigentlich ein Elektronikfreund. Ja.
Ja.
Also ich meine, ich liebe diese ganze klassische Navigation, aber ich mache mein Leben nicht selber schwer, ja. Also wenn es nach mir geht, ja, ich gehe morgen shoppen und kaufe da um 20.000 Euro Elektronik ein, weißt du, was ich meine? Ja, das gibt mir Geldbörsel nicht her, ja, aber ja. Warum soll ich diese Dinge nicht verwenden, wenn es da sind? Machen wir das Leben einfach leichter, ja, und sicherer, ja. Also.
Ich denke mir es für mich jetzt auch, es ist für mich genug Challenge. Also ich habe mit der Mitte, und das war ja auch das Ziel, eigentlich wollte ich mit der das Rennen fahren, aber das Grundziel war ja eben dieses, was wir heute schon besprochen haben, rausfinden, ob es mir überhaupt so taugt.
Ja.
Ja. Und das habe ich rausgefunden. Ich bin voll angefixt, ich will mehr. Und ich stehe auch auf diese ganze Elektroniknummer. Ich verwende es auch gern. Für mich ist es ganz viel, wenn ich Leute mitnehme und das teuer verkauf, dann muss ich State of the Art bieten. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht heute sagen, segeln wie früher.
Nein.
Ja? Oder kann ich halt schon mit dem State of the Art, kann ein GPS haben und einen Deckel drauf pappen und sagen, wir fahren jetzt auf der Azoren mit Sextanten.
Ja.
Und das wäre jetzt auch nämlich mein Angebot. Aber in Wirklichkeit muss man den Deckel runternehmen können und sich sicher sein dann. Ja. Wenn die Kacke am Dampfen ist oder die Leute es doch nicht packen oder.
Ja.
Du kannst nicht einfach so machen heutzutage. Versicherungen, bla bla.
Ja.
Also ist einfach so, dass ich mir denke, State of the Art Shit. Und sicherheitstechnisch sowieso und bei der ganzen Navigationselektronik, ich werde sicher viel schneller das Boot besser ausreizen können, wenn ich jetzt 1,5 Jahre, die ich noch habe, mit gescheiten Geräten fahre.
Ja, vor allem die Geräte geben dir ja Feedback. Der sagt ja, wie schnell bist du, kannst du sofort ablesen.
Genau.
Und im Windmesser dazu, dieses
Jahr. Polardiagramm, bla bla bla. Also da denke ich mal, kann man alles viel besser erarbeiten. Und ich war zwar eigentlich in meinem 18er Jahr so drauf, dass ich mir gesagt habe, ich fahre das Rennen, weil mich das Rennen so reizt. Und das ist nach wie vor so. Mittlerweile denke ich mal, wenn ich jetzt irgendwie aufs Stockerl fahre, stört es mich auch nicht.
Ja.
Also es ist schon so ein latenter Motivation dabei, so gut wie möglich zu sein zumindest. Ja? Auch aus dem banalen Hintergrund, dass ich mir denke, 210 Tage sind genug, ne? Es müssen nicht 300 sein.
Ja,
so.
Definitiv.
Ist sicher die Challenge auch geil, also so schnell wie möglich da durch.
Also was mir in dem Rennen sehr gut gefällt, ist die Zugänglichkeit eigentlich. Weil, um ehrlich zu sein, da hätte ich eigentlich lieber mit einer Imoca 60 um die Welt fahren.
Schon?
Ja. Mich reizt das total. Ich bin total geil auf das, ja. Mhm. Aber ich habe nicht einmal den geringsten Funken einer Idee, wie ich das bewerkstelligen soll, ja. Und das Golden Globe Race ist was, wo ich sage, ja, hey, Moment einmal, das ist mal sozusagen, so wie du jetzt heute schon gesagt hast, da habe ich irgendwie eine Vorstellung, wie das funktionieren könnte, ja. Also erstens mal habe ich zur Materie natürlich auch einen Bezug, weil ich weiß, wie so ein Boot funktioniert. Ja. Und auch jetzt vom Finanziellen ist das in einer Reichweite, wo ich mir denke, okay, das kann ich mir irgendwie vorstellen, wie das geht. Ja. Das Einzige, was mir in dem Rennen ein bisschen stört, muss ich schon sagen, also meine persönliche Einstellung ist, dass eben genau das Gegenteil ist, was gerade im Speziellen die ganze Multimedia-Geschichte, muss ich sagen. Ja? Also ich liebe Astronavigation, die ganze Geschichte, mit dem könnte ich mich alles anfreunden eigentlich. Ja? Da habe ich kein Problem, wenn ich sage, ja passt, ja, das ist so, so sind die Rules. Aber mich stört gewaltig, dass ich nicht kommunizieren kann. Und das war jetzt gerade bei der letzten Wand, die ich glaube, und wir haben sie ja beide verfolgt, wie wir diskutiert haben, ja. Das
macht ja das Geile an dem Rennen aus, dass ich als Zuseher, nicht jetzt als Rennteilnehmer, aber ich als Zuseher, ich sitze jeden Tag da und schaue mir die News an und was gibt's und wo sind die und einen Live-Bericht und so. Und, ich als Zuschauer finde ich das extrem sexy. Ich würde wissen, was machen die, wie geht's denen gerade und ich würde ein paar Videos sehen und dieses und jenes. Und das, muss ich gestehen, das stört mich ein bisschen am Golden Globe Race, dass das da in dieser Richtung...
Es ist aber, ja, ich verstehe es total.
Ich habe das letzte, das 18er, habe ich so gut wie möglich es gegangen ist, verfolgt. Natürlich, es war trotzdem spannend.
Ja.
Aber, weil du hast ja den Tracker gehabt. Aber, und dann hat eben der Don hat ja den News-Show gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob täglich oder einmal in der Woche, kann mich jetzt nicht mehr erinnern.
Kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Ich glaube täglich.
Bin mir nicht sicher. Ja. Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber auf jeden Fall hat es ja diese News-Show gegeben, die habe ich mir natürlich einmal angeschaut. Darum glaube ich, es war nämlich eher wöchentlich. Aber ich weiß nicht mehr. Ist auch wurscht. Das war natürlich super, aber du hast trotzdem sehr wenig eigentlich von dem Rennen mitgekriegt. Ja. Außer natürlich die Katastrophenmeldungen dann
von den Maßnahmen. Das ist ja klar. Und die kommen dann sowieso raus. Ja.
Auf die bin ich eigentlich nicht scharf. Ich schaue mir das nicht an, weil ich darauf hart wie beim Boxen aus einer Blitz.
Naja, also ich verstehe es und lebe da mit. Sag ich mal, weil mir geht es da genauso. Auf der anderen Seite ist es so, dass das halt auch das eine das andere ausschließt, ein bisschen.
Ja, es ist mir natürlich klar, ja.
Ja. Und noch einmal auf der anderen Seite wird in diese Richtung eh schon gearbeitet. Also wir dürfen Tweets absetzen beim nächsten Mal, wir dürfen Fotos runterladen.
Ah, okay.
Beim nächsten Mal. Ein Foto pro Tag, bin mir jetzt nicht sicher. 4 Tweets pro Tag, alle 6 Stunden einen.
Okay.
Und ein paar so Geschichten kommen. Es werden sehr wahrscheinlich, und das ist was off the records dann.
Ja. Es hat im letzten Rennen, war er da in Hobart, glaube ich, war diese Übergabestelle. Ne? Muss aber gestehen, hat's dann haben wir da jemals was gesehen eigentlich?
Ja, schon. Sie haben dann diese Tributes am Schluss immer. Sind von den Fotos wegkommen, sozusagen.
Ah, also okay. Ja, dann die kann
es. Es ist aber auch da so, dass es schwierig ist, weil ich habe verstanden, dass man jetzt die Bilder ausdrucken muss, damit man Anhängerschaft sammelt, damit man interessant wird für einen Finanzier.
Ja,
ist einfach heute zu sagen.
Ja, natürlich.
Haben aber nicht sehr viele verstanden vom Golden Globe. Also, das kannst du jetzt schon beobachten. Wir sind, 550 Tage vom Start. Und außer mir, dem Peter Lawless von Irland und zwei, drei anderen, siehst von niemandem was. Und nämlich nicht einmal das langweilige Foto auf Facebook, sondern gar nichts. Ja. Und es gibt ja eigentlich laut Notice of Race Abgabetermine für Media-Zeug.
Ja.
Und da war jetzt einer im November, 10 Fotos, 10 Minuten Video ungeschnitten. Das hat quasi keiner erfüllt. Ich war noch einer von den Guten, weil ich habe 5 Fotos geschickt und 18 Minuten Video. Wobei ich ihm auch gesagt habe, ich habe das ganze Rohmaterial von meinen Videos, die ich jetzt gerade habe, mache. Und er kann natürlich jederzeit gern zugreifen. Ja. Also da ist es auch so, dass es halt eben dadurch, dass es greifbar ist für jedermann, mehr oder weniger, und die Leute mit kleinen Budgets da reingehen, natürlich kein Riesenmanagement im Hintergrund steht, das sich darum kümmert, die PR gescheit aufzuziehen.
Du meinst es vom Rennen, von der Rennleitung selber her?
Nein, von den einzelnen Fahrern.
Ah, von den einzelnen Fahrern, ja.
Weil bei der Wandi ist es ja zum Beispiel auch so.
Ja, natürlich,
die Leute müssen sich selber drum.
Preisklasse.
Also ja, wobei sich trotzdem jedes Team um den Media-Shit eigens kümmern muss. Du hast ja auch ganz viele verschiedene Qualitätslevels gehabt. Ne? Du hast den Alex Thompson, wo es den du beim Furzen in den Hintern reinschauen kannst, wenn du magst, von den Kamerawinkeln, die er einbaut hat, überall. Und du hast dann Leute, die halt ihr wöchentliches Video liefern, das halt in der Notice of Race verpflichtet unterschrieben ist.
Ja, ja.
Und reden aber ins iPhone ohne Mikro, ja, und schicken das rüber, ne? Auf irgendeine Art und Weise. Also da ist ja auch so, dass die quasi ein Mindestmaß fordern. Und alles drüber darfst du halt machen, wenn du die Kohle und die Zeit und die Lust hast, ne?
Ja, nein. Das ist das eh, ja. Es ist
aber
halt
so, weil
es beim GGR eben regelmäßig eben ins Gegenteil geht, aus gewissen natürlich verständlichen Gründen, eben weil um den Spirit und so weiter, aber
für einen Zuschauer ist das,
ja, klar, das ist auch
meiner
immer
Meinung
Kampf.
Nach eben eine Katastrophe, weil, ja. weil ja, die fahren jetzt weg und ja, in einem Dreivierteljahr kann ich mir dann im Fernsehen anschauen, was ist. Also, ja. was ich meine. Ja. Also, das Rennen existiert für mich als Zuschauer somit nicht. Was ja. natürlich nicht ganz wahr ist. Also, es gibt den Online-Tracker, es gibt vom Don die Berichte, oder wird es wahrscheinlich wieder geben und, ja. und natürlich. Ja. ja. Aber es ist trotzdem bei der Vendée Globe und bei den Ocean Race ist es ja genauso. Du sitzt fast mit dabei im Boot.
Ja.
Und da kriegst du mit, da ist jetzt irgendwas kaputt worden und da reparieren sie
und das ist
und den Wind und mit Wetterbericht und so weiter. Da sitze ich daheim vor dem Computer, schaue mir das an und da bin ich mittendrin. Ja.
ja.
Und das ist also für mich als Segler natürlich, mir taugt das total. Ja. Ich will da mittendrin sein. Ja.
Stell dir mal vor, du bist in so einem Boot mittendrin. Da schlaft dir ein, da ist ja nichts. Du fährst mit 6 Knoten spazieren, oder? Da ist halt nicht hinten. Und vorne
nicht ja.
weiter, sondern da ist hier Genua halb drin, zweites Reff und wir schaukeln um die Welt. Es ist halt auch nicht so spannend. Es ist die Frage, ob man dann mit einer Überinformation die Imagination nicht ganz zerstört. Also das ja. ist, was der Don immer wieder argumentiert und das ist auch das, wo ich mich mental aufhänge dran. Es stimmt schon.
Ja.
Es ist in Wirklichkeit 300 Tage harte Arbeit, die nicht so schön zum Anschauen ist. Und die paar Glory-Momente dann einzufangen, das ist, obliegt dann jedem Fahrer, finde ich. Und ich bin am Don, also, es gibt ja diese Notice of, diese Application Form, wo du dich anmelden musst für das Rennen, ne? Einen Moment. Ja. Und in dieser Application Form gibt es die eine Frage, jedes Mal wieder, auch im 18er hat es die gegeben, was man ändern würde, wenn man was ändern könnte. Zwei Wünsche sind offen. Sag mal, was du willst.
Im Rennen oder was?
Mhm, genau.
Das sind diese also Application
am Regelmau. Genau. Generell, das ist nicht definiert. Was ja. auch immer. Du kannst da zwei Sachen aussuchen. Was ja. willst du aussuchen? Und ich habe geschrieben, beide Male. Also beim ersten Mal war es jedenfalls auch dabei, aber das andere kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich habe geschrieben, ich wünsche mir eine Spiegelreflex-Digitalkamera mit zwei Optiken. Ohne Display drauf. Ohne GPS, ohne irgendwas. Also so, dass es halt ist wie eine Spiegelreflexkamera, aber der geile Scheiß rauskommt, den man heute halt braucht für Magazine und Netz ja. und ich weiß nicht was alles. Ja? Ja. Weil das ja wurscht ist. Vom Spirit zerstört es für mich nichts, ob ich eine D5 in der Hand habe,
ja.
ohne Display, damit ich ja, halt dann ich nicht im, unten im Cockpit oder unten im Matratzerl schön ein lustig fernschauen kann, meine Bilder, zwar nur die ich gemacht habe, aber doch. Ich weiß ja auch selber, dass mich dann wahrscheinlich da sitze und mir diese Bilder immer wieder anschauen würde, einfach weil es eine nette Berieselung ist. Ne? Und es geht eben darum, es soll ja dieser Retro-Shit sein. Du fährst einfach mit einem Boot und nichts um die Welt. Und für mich hat das schon auch eine Wertigkeit. Aber jetzt eben zu sagen, die moderne Technik, aber halt so verbaut wieder, dass man quasi das gespielt, was man auch in den 60er Jahren gespielt hat, wäre für mich der volle Bringer. Ja? Und ich habe mir dieses Mal eben dazu gewünscht, da Satelliten-Connection jeden Tag, 5 Bilder blind. Du kannst es ja nicht wieder anschauen, weil es quasi dann so funktioniert, wie
ja,
die Kamera dir auf eine Filmrolle drauf projiziert. Dann ja. fällt auch dieses, ich mache mal 17 Fotos davon weg.
Und suche ein paar aus.
Ja, weil du siehst eh nicht, ja, was du okay, produzierst.
Also
du
kannst einfach 5 Bilder machen.
Okay. Die ausschicken und da gibt es irgendwie einen, so stellt er diesmal halt vor, dass man dann hier einen Visual Content Manager hat, der das geschickt kriegt und dann halt das Geilste rauslässt. Ja. Oder so irgendwas. Und dahingehend sind Überlegungen. So. Sowieso. Das eben, also ja. GoPros sind schon frei, da kannst du mitnehmen, was du willst.
Na müssen, doch.
Ja.
Okay.
Waren beim letzten Mal auch schon frei.
Ja, wirklich?
Es war so, dass es bis zum Start hin eine große Diskussion darüber gab, aber es war so, dass ganz am Anfang nicht, aber keine Ahnung, 1,5 Jahre vor dem Rennen oder was, kam dann von der Rennleitung die Geschichte, dass sie sagen, es gibt ein paar, die sagen nein, es gibt ein paar, die sagen ja, wir sagen, wir machen keine Pflicht, aber wer will, kann mitnehmen.
Ja, okay.
Ja. Weil eben ein paar Leute quasi unterschrieben haben, dieses wutzige Rennen zu fahren und das nicht runter wollten von diesem Trip. Ja. Und so, und ich muss sagen, ich finde es eine, es ist einfach eine additional challenge dann.
Ja.
Und ich glaube, du brauchst gar nichts bauen, sondern du musst nur was wegbauen. Weil was eigentlich ja, gibt es Kameras ja, ja. und es gibt auch Kameras, die Satellitendomschau ja, ja. drin haben und.
Ja.
Und du kannst das alles, ja, dann schraubt man da halt ein Display runter und nimmt den GPS-Sensor raus.
fertig. Ja. Dann ist genau. Das Ding von dem, was ich damit tun kann, das gleiche wie die 60er. Ja. Habe ich halt auch Akku-Pack, das ich laden muss in irgendeiner fancy Ladestation, aber grundsätzlich ist es das gleiche. Ich kann keine Bilder schauen in der Langeweile. Ich kann nicht aussuchen, ich muss on the hit treffen, die Blende, die Belichtung, die bla bla bla. Und habe dann halt auch ein begrenztes Volumen sozusagen, auch wenn dieses 100-fach höher ist als das, was war in den 70er Jahren, aber es ist nicht so, dass das nie aus ist. Ne? Das würde ich cool finden auch. Und es gibt da viele Überlegungen in diese Richtung, aber es bleibt am Schluss eben immer diese Diskussion. Und das ist eben dann sein Argument. Die Wandi hat auch so angefangen. Da sind irgendwelche Hinnigen halt mit irgendwelchen Booten um die Welt gefahren. Das hat alles nichts gekostet im Verhältnis. Und jeder hat halt gemacht, so gut er können hat. Es hat keine Regeln gegeben. Die Leute sind bis auf 68 Grad runter zwischen die Eisberge umeinander gekoffert. Und. Und dann kam halt alles das und jetzt sind 7 Millionen Euro Kampagnen. Wenn du nicht 7 Millionen stecken hast, hast du keine Chance zu gewinnen, zumindest. Ja, wenn du nicht ein neues, gutes Boot hast, hast du keine Chance auf Stockerl fahren dort. Und dafür brauchst du einfach, sagen wir halt, 4 Mille. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber sie reden immer von 5 oder mehr Millionen. Also, so. Und das entsteht ja eben dadurch. Ne? Es ist einerseits das Reglement der Rennen, der Leistung, der Technik des Bootes. Ja. Aber ich meine, die Satellitendome, die die hinten draufschrauben, da kannst du auch Auto kaufen drum. Ne? Ja. Und da sind wir wieder dort. Was die hinten als Satellitendom haben, ist meine ganze Segelgarderobe. Die, mit der ich trainiere und die, die ich mir vom Rennen kaufe, noch dazu.
Ja, das ist.
Also mit jeder Regel, die du dann zulässt, dass es möglich wird, musst du dann auch immer bedenken, der Jean-Luc, der kriegt das von seinem Sponsor, der braucht sich da keine Sorgen machen. Der Michi-Bub, ich könnte mir es jetzt nicht leisten, einen 20er hinlegen, damit ich da fancy die Videos runterschicken kann.
Ja, natürlich, ja, du hast natürlich recht. Ja.
Und wenn ich jetzt keinen Sponsor finde, bin ich quasi nicht in dem Rennen, weil ich bin nicht sichtbar.
Ja, du hast natürlich recht. Ja.
Ergo wird die ganze Geschichte einfach teurer und weniger erreichbar. So, das ist das eine Ding und das andere Ding ist es für mich eben, es macht ein Riesenunterschied, ob du vom Bildschirm schaust beim Segeln oder nicht. Weil das sagte ich bin über die Biscay darüber gefahren und habe davor den englischen Kanal ein gescheites Wetter gehabt, insofern war ich relativ beruhigt, weil ich habe gewusst, das wird eine angenehme Fahrt darüber, guter Wind, aber nichts Böses. Und dann habe ich mich selber ertappt am zweiten Tag in die Biscay rein, wie ich die Mehrzeit vom Tag auf dem Bildschirm schaue, vom GPS. Und zuschauen, wie das rote Dreieck da über das blaue Feld drüber fährt und über das weiße. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, das kann ja echt nicht sein, oder? Da kämpfst du jahrelang dafür, dass du das jetzt machen kannst und dann sitzt drin und schaust auf die depperte Kisten. Und dann habe ich mir mit mir selber ausgemacht, es gibt jetzt alle 3 Stunden einen Logbucheintrag, da schaue ich in die Kisten rein, da schreibe ich die Koordinaten raus und schaue, ob der Kurs das ist, was ich mir vorgestellt habe und dann mache ich es wieder zu. Und dann liegt es da unten drin. Und dann schaue ich nicht mehr drauf, weil sonst siehst du von der restlichen Welt nichts. Und das ist schon so. Ohne Technik bist du halt in der Welt. Und ohne GPS schaust Wolken und ohne GPS und ohne Wetterbericht Echtzeit schaust halt, was im Westen passiert. Und das sind halt schon das Sachen.
Das verstehe ich absolut. Und also und ich kann mit dem Spirit absolut was anfangen und es taugt mir auch total. Ja. Ja. Aber ich bin sehr wie gespalten da.
Ich auch.
Total. Also auf der anderen Seite würde ich sehr gerne auf einer Imoca 60 fahren und dahin brettern. Ja. Also schon, ja. Also ja. Ich bin da sehr in beide Richtungen sozusagen.
Ich möchte auch auf einer Imoca 60 fahren. Die Wendy Globe so. Momentan, halt in meinem Stuhl, in dem ich jetzt gerade bin, reizt es mich nicht. Ne?
Ja. Naja, okay, klar. Ich meine, du hast ein Ziel.
Jetzt,
du hast ein Projekt angefangen, du hast ein Ziel vor und logisch, da ist jetzt was anderes kein Platz. Ja. Ja.
Na, und auch so vom Träumen, also das vom Golden Globe Race, kann ich mich erinnern, wie ich das gehört habe im 2015, das erste Mal, wie er da dieses Video rausgebracht hat, der Tom. Und da habe ich beim ersten Moment gedacht, org. Weil er es ja auch so verkauft, ne? Es ist Rennen für jedermann, jeder darf, also es soll sich einmal jeder anmelden und das ist leistbar und quack quack. Und wie ich mir das anhört, denke ich mir, ja. Und das ist mir bei einer Imoca noch nicht eingefallen. Mir ist oft eingefallen, dass ich gerne mal mitfahren hätte, weil reizen und geil geiler Scheiß ist, brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber ob ich jetzt wirklich 8 Tage da drin hocken will, Naja, sagen wir, wenn ich jetzt das Golden Globe Race fahre und da kommt der Titelsponsor und legt mir 5 Mille am Tisch und sagt, mach das, werde ich schon machen, glaube ich. So schlimm ist es nicht. Aber eh, es ist wahrscheinlich diese Mischung auch, die du sagst, ne? Diese Mischung aus quasi nicht erreichbar für einen Otto-Normalverbraucher.
Ja.
Den finanziellen Ausmaß. Das sind alles
die
Sachen.
Die Globe jetzt. Ja. Ja, ja. Ja, das ist, also, ist wahrscheinlich menschenmäßig. Es gibt wahrscheinlich solche oder solche, aber also für mich, ich hätte nicht einmal die geringste Idee, wie ich überhaupt anfangen sollte.
Ja. Naja, also, in Wirklichkeit ist es eh so, die Frage ist, ob wir überhaupt eine Chance hätten. Ne? Weil es gibt eben 1000 Leute, die sitzen mit 12 am 24er und machen Olympiamedaillen und das sind natürlich die, die auf diesen Kutschen sitzen.
Das, ja, berechtigt. Das, an das habe ich natürlich auch schon gedacht. Ja. Und diese Art von Profisegler-Karriere ist für mich vorbei. Alters, ja. Alleine aufgrund meines Alters natürlich. Ja. Ja. Das ist natürlich vorbei. Auf der anderen Seite sind natürlich, schauen wir uns jetzt da eben gerade die vergangene, wenn du die Globe anschaust. Ich meine, das sind natürlich Leute, die haben einfach Kohle und die können sich das selber finanzieren. Ne? Also ich meine, der Charlie Kamm zum Beispiel, obwohl ich ihn seit vielen Jahren liebe und beobachte, ja, der zahlt sich das halt selber, ne? Wahrscheinlich, oder sozusagen zum Teil zumindest. Ne?
Ja.
Und was weiß ich, dann haben wir jetzt gehabt den Ari Husela. Ne? Also ich meine, ich habe keine Ahnung über die Hintergründe, aber ich behaupte mal, der hat sich auch eingekauft dort. Ja,
ja, ja, ist so, glaube ich, auch kein Riesen. Also er hat, glaube ich, schon, der ist von Stark.
Ja, ja, er hat natürlich einen Sponsor gehabt und so weiter, aber ja.
Ja, ja, klar, es geht eh.
Und da sind wahrscheinlich nur ein paar dabei. Ne? Und dann gibt es natürlich ein paar, die sind klassisch dazugekommen. Über Sportlerkarriere jetzt in dem Sinn. Ne? Und dann gibt es halt ein paar, die haben Glück gehabt. Ne? Ja. Boah, die haben sie sich erarbeitet, so wie, also meine, die BPR haben sie viel gefeatured zum Beispiel. Ja. Die hat sich das selber erarbeitet und Sponsoren gefunden und so weiter. Wahrscheinlich, also die Hintergründe kennt man ja da nie natürlich, ja, aber.
Na, das war dieser Sponsor ja eh im Studio auch. Ein, zwei Mal bei den Shows. Von der Pip her.
Ja.
Und,
was haben die für ein Team gehabt? Die Medaille, ja, ich weiß
schon. Genau, eine amerikanische Firma, die
keine. Ja, ich macht, kann mich erinnern, ja.
Und wie es dann reingefahren ist, hat der Sponsor gesagt, wir werden die Partnerschaft verlängern. Ne? Und schauen, irgendwie war das so, ich weiß nicht, ob das ein Schmäh war oder ernst gemeint, aber irgendwie so, da schauen wir uns jetzt noch ein neues Produkt um. Ne?
Ja.
Für die nächste Wandi.
Ja. Ja, und also statistisch, weil du vorher gesagt hast, naja, wenn du am Stockerl stehst, braucht es so und so viele Millionen. Ja, das ist natürlich klar. Aber gerade die letzte, muss ich sagen, jetzt da war schon so, also es ist schon allein, ich meine, es ist beim GGR noch einmal härter wahrscheinlich, also ich bin jetzt sehr gespannt auf die 2022er Edition. Aber alleine das Durchkommen, wenn du am letzten Platz bist, ist schon. Du bist schon mal erhöht. Ja? Und das ist bei der Wandi, ich glaube, nicht minder. Weil, also, ich meine, bei dieser jetzt da sind ja sehr viel durchgekommen, aber bei den anderen Rennen sind ja, ich kann mir jetzt keine Zahlen im Kopf, aber sicher 40% einmal rausgefallen. Ne?
Ja.
Wegen was auch immer. Ja.
Sachen.
Ja, genau.
Sachen. Ja. Aber trotzdem, erinnern kann sich an die niemand. Und mir ist wurscht, ich kann mich erinnern, wenn ich 80 bin, dass ich gefahren bin, auch wenn ich als Letzter reinkomme. Und
natürlich.
Ich bin mit einem um die Welt schaffen mehr als zufrieden, sage ich auch.
Ja, ja, das ist ein persönliches Ziel. Es kommt darauf an, was man machen will. Willst du gewinnen oder willst du für die,
und es sind,
das willst für die das Rennen fahren? Weißt? Also das ist für mich schon ein bisschen im Kopf was anderes. Ja?
Nein, was ich gesagt habe, ist durchkommen, und das sage ich in Bezug auf die Motivation, die dann eine, die jetzt geheißen von Initiativ Coeur,
Sam Davis.
Die Sam Davis, die dann so weitergefahren ist, oder? Wenn mir was passiert, ich fahre es lieber fertig als Letzter, als nicht. Okay, und bin mit dem zufrieden, auch bis zu meinem 80. Ich würde sagen, bringe ich mein Boot wieder zurück nach Frankreich, habe ich eh schon ein Boot und probiere es noch einmal, ob ich es besser schaffe. Ja. Ist mir das Glück nicht beschert, weil ich es halt so wie ein paar andere verliere im Indischen Ozean, weiß ich nicht, ob ich die Energie nochmal habe. Fertig fahren ist grundsätzlich das Ziel bei sowas sowieso. Und das wäre
ja, etwas, ja, aber das ist ja genau das, was ich gemeint habe.
Jetzt aus dieser Position heraus, wo ich jetzt gerade bin, denke ich mal, ich möchte, ich sage nicht gewinnen, aber ich möchte so gut sein wie möglich. Ja? Also ich möchte schon racen.
Ich möchte, da geht es um was für mich. Und da geht es einerseits um ein Stockerl und um einen Pokal und um einen Namen in der Hall of Fame, aber auch viel um, was ich ja schon gesagt habe, schneller sein heißt halt auch früher da sein. Und das ist eh schon lang genug, also muss jetzt nicht extra langsam sein.
Naja, das natürlich. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja.
Also ich glaube, dass man diese
jeder, Dinge jeder Fahrt mit, jeder Fahrt mit natürlich, unterstelle ich einmal, mit dem Zielweg, mich natürlich, sicher will ja jeder gewinnen, ist eh klar. Ja, sowieso, ja. Ja, schon, und niemand wird extra langsam fahren, unterstelle ich jetzt mal, der in ein Rennen geht. Ja. Trotzdem ist der Fokus ein anderer, konzentriere mich drauf, durchzukommen und schön wäre es, wenn ich noch weiter fahren komme. Oder starte das Rennen, weil ich gewinnen will. Das ist für mich schon, und es war, ist bei jedem Rennen so, weil bei der Vendée Globe zum Beispiel, und ich stelle mal den Alex Thompson, der ist weggefahren, der wollte Erster werden.
Ja.
Und das hat er verschissen. Ja. Falsche Einstellung gehabt. Ja. Also, will niemandem was unterstellen, aber
nein, und das ist mein Eindruck. Gerade hinauf, das ist hineingehen mit dem Gedankengang, ich gewinne. Bedeutet für mich weggehen von dieser klassischen Seemannschaft wieder. Und das ist was, wo für mich die Gratwanderung besteht. Ja, ich will gewinnen. Ich will aber auch zu jeder Zeit 100% Kontrolle über mich, mein Verhalten, meine Geschwindigkeit, die Schiffsgeschwindigkeit haben. Und daraus ergibt sich dann halt in Wirklichkeit, dass wenn man realistisch sagen kann, ich will halt so gut wie möglich sein.
Ja.
Es ist einfach so.
Ja, ja.
Ja? Und reinzugehen, mit dem Thema, und ich kann das aus Erfahrung sagen, weil beim letzten Mal bin ich reingegangen mit dem, ich will es einmal machen und habe das nicht geschafft. Und das hat mich schon zerstört mental. Oder nicht zerstört, aber mir sehr viel abgerungen.
Ja.
Ja, und ein Alex Thompson, der ist fertig. Der hat jetzt ein halbes Jahr richtige psychische Probleme. Weil der einfach nur dieses eine Ziel hat. Und wenn dieses Ziel nicht kommt, alles andere gilt nicht. Und das ist für mich nicht der Fall.
Ja.
Wenn ich in Südatlantik runterkomme und irgendjemand anderer vor mir springt auf ein Tiefdrucksystem drauf und ist dann Erster und ich komme erst als Hinter rein oder als Letzter, weil man irgendwo stark bricht und ich 3 Wochen hackel, bis das wieder funktioniert und dann einfach als Letzter bin, das reicht mir.
Mit der Nina springst du nicht auf ein Tiefdruckgefühl und fährst mit.
Und der Punkt ist aber der, dass eben der, der als Erste hat, hat einmal den Vorsprung. Und wenn dem nichts passiert, wirst du ihn nicht mehr einholen.
Ja.
Also da ist dann das Überholen nur mehr möglich, wenn der ein Problem hat, das ihn langsam macht.
Glaubst du wirklich?
Ja.
Also wir reden jetzt vom GGR.
Ja, weil du wirst, wenn du tief und der pusht dich vor, ja, du hast den Gummiringel-Effekt, das wird immer so sein. Aber wenn der nicht abkackt, wirst du ihn nicht holen. Es ist so, das ist wie Jean-Luc. Der Jean-Luc hat 2000 Meilen vorn und hat sich so einen Abstand herausgefunden, dass er mit einem Schaden nicht mehr überholt worden ist. Der ist quasi ums Kap Horn und den ganzen Atlantik rauf, ein Drittel von der Strecke mit einem hinnigen Rick gefahren.
Ja, ja,
auf 60% Speed. Der hat 18, 19, 2000 Meilen Vorsprung gehabt zum Max Latz und ist mit 800 Meilen Vorsprung reingefahren. Oder keine Ahnung, was am Schluss war. 600, 700, irgendwas. Viel, genug, jedenfalls, ohne Sorgen. Und du hast keine Chance, fertig. Der, der vorne ist, in dem Moment, wo es in die Roaring Forties geht, der ist schwierig. Jedenfalls schwierig. Der hat auf jeden Fall einen großen Vorteil. Und bevor ich mich dann da unten, wenn ich ja selber noch gar keine Ahnung habe und das alles erst lernen muss, so weit reinlege, dass ich versuche, mit anderen zu überholen. Danke, fertig. Also da finde ich mich lieber dann am Südteil des Südatlantiks, finde ich mich lieber damit ab, dass ich halt als Letzter reinkomme oder als Fünfter oder als Siebter oder irgendwo in der Mitte oder irgendwie so, als dass ich die Hitten so über die Südozeane dreht, dass mir da irgendwas passieren könnte. Ich möchte dann auch nochmal, also ich denke, während ich dann rede, auch über solche Sachen eben nach. Auch, ne? Und, ich möchte vielleicht sagen, dass wenn man, ich denke nämlich darüber nach, über Definitionen von wie legt man es, oder über, wie legt man es gescheit an einfach. Ja? Ich sage, darum kümmern, dass man Erster wird, tut man sich vorm Rennen. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. In Wirklichkeit geht es darum, je besser du präpariert bist am Anfang, je mehr du trainiert hast, je besser du dein Boot kennst, je besser du dich selbst kennst und alle diese Komponenten, ne? Der Herr Boris Herrmann hat das gemeint, es ist da müssen schon sehr viele Planeten gut stehen zueinander, damit es gut ist, damit es alles so passt, dass man auf Stockerl fährt bei so einem Rennen. Ja, ne? Und ja, ich glaube, das gilt für das Golden Globe genauso. Sicher. Da müssen sehr viele Planeten zueinander stimmen. Und die zurechtrücken kannst du nur davor. Dann kannst du nur das Wissen, das Skills, das Material, das du hast, und deine Nervenstärke nehmen und möglichst gut umsetzen.
Ja.
Das macht, da ist, glaube ich, also das ist für mich jetzt gerade eine sehr nette Definition, über die ich noch ein bisschen nachdenken werde, aber ich glaube, in Wirklichkeit gewinnst du das Rennen vor dem Rennen. Dann tust du nur mehr das, was du dir erarbeitet hast, bis zum Start ausspielen.
Ja.
Das sind Karten und Joker und Geschichten, die du sammelst, eben Skills und
ja, nein,
eben finanzkräftig ja, ja. Heißt auch, ich habe neue Wanden, neue Stage, neue Segeln.
Ja.
Nicht finanzkräftig heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich mal gehen auf die Seiten lege, damit ich nachher einen knackigen Fetzen habe, wenn ich fahre. Ja,
ja, ja, ja.
Nicht alles jetzt schon auslaut.
Als Nachtrag habe ich ein wenig recherchiert, weil wir über die Yacht von Gregor McGuckin gesprochen haben, die ja aufgegeben wurde. Es ist eben die Yacht mit dem Whiskyfass und es hat tatsächlich noch eine weitere Sichtung gegeben. Da bin ich auf einen Artikel gestoßen in einem irischen Cruising-Magazin, also Online-Magazin, und der Artikel heißt The Yachted Wouldn't Give Up von David Meek. Laut diesem Artikel, also ein Artikel von 2020, und laut diesem Artikel hat es eben tatsächlich eine Sichtung sogar mit einem Foto gegeben im April 2020. Und es wurde dann tatsächlich versucht, eine erneute Rettung zu organisieren. Gesichtet worden ist die Yacht in der Nähe von Reunion Island, das ist im Indischen Ozean, ganz in der Nähe der Insel Mauritius. Und da gibt es sogar ein Foto davon, aber die Yacht ist anschließend wieder verschwunden. Man weiß nicht tatsächlich, ob sie wieder einmal auftauchen wird. In dem Artikel wird gemutmaßt, dass sie eventuell von lokalen Fischern absichtlich eben versenkt worden ist, dass sie doch eine Gefahr natürlich auch darstellt für die Schifffahrt oder beziehungsweise halt für die kleinere Schifffahrt. Ja, das war bisher das Letzte, was ich eben über die Yacht herausfinden könnte. Das war's für heute auch wieder. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich kontaktiert oder einfach irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendetwas wissen wollt. Das geht dann am allereinfachsten immer per E-Mail, und zwar an bernhard@freeskippers.at, oder kontaktiert mich per Signal Messenger. Meine Telefonnummer findet ihr auf meiner Homepage unter freeskippers.at/kontakt, oder schaut euch meinen YouTube-Kanal an und mein Reisedoku-Video von Kroatien bzw. der kroatischen Inselwelt aus dem September 2020. Oder folgt mir auf Instagram oder auf Facebook oder auf Twitter oder wo ihr mich sonst noch überall im Netz findet. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertein.